Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 12. Januar 2026. Carsten, 67, was ist das?
67. Hm? Das ist eine Zahl.
Genau, was bedeutet die? Erstmal hallo, Carsten.
Nein.
Eine frohe Botschaft für alle Segler, die 67.
Nein.
In 67 Tagen ist Frühlingsanfang.
Oh.
Sage ja. Ich, der gerade mit dem Popo die Treppe runter und allen vielen wieder hoch. Ja, ich wohne ja in so einem in Kiel in so einem Loft, so eine Art. Hm. Und da ist das Erstbezug, das war früher so ein Fotostudio und dann haben die draußen so eine Stahlgittertreppe gemacht und heute bei dem Wetter ist das so glatt. Man kann es ja auch nicht streuen, weil das Salz fällt ja durch die Stahlgitter durch. Und ich war munter, ich habe ein Video gemacht. Ich bin wirklich auf dem Po runter runterrutschen geht noch diese Treppe. Das sind so 20, 25 Stufen. Hoch ist blöd. Auf Knien, auf diesem Stahlgitter. Das tat so weh.
Aber hast du denn jetzt ein Video, wie du da runter segelst? Hast du dann
ja, für meinen Vermieter, weil ich habe dem Vermieter schon gesagt, es ist echt kritisch, wenn das kalt ist und das friert. Und jetzt habe ich ihm ein Video gemacht, weil er es nicht glaubt.
Ja, aber hast du das live mitgeschnitten, wie du runter saust? Nein.
Nein, ich bin ja nicht runtergesaust, aber ich habe mich von Stufe zu Stufe
so,
mit dem Po gehangelt.
Ja,
nee,
ja.
Und dann habe ich mein Handy in die Hand genommen.
Ja.
Der Hund dachte, ich habe eine Meise. Der kann das natürlich mit seinem Allrad.
Mhm.
Aber ich sehe null Chance, aber gut. Deshalb Frühlingsanfang für Zeit, ne? Dass wir heute alle wieder segeln können.
Boah, ja, echt. Ja.
Aber es hat ja auch was, der Januar hat ja immer was Gutes, weil Januar finde ich immer so den Einstehmonat auf Segeln.
Mhm.
Auch weil wir ja am Wochenende alle in Düsseldorf sind.
Stimmt.
Man merkt es, ich habe heute mit mehreren Leuten telefoniert, die sind alle im Stress.
Ja.
Weil alle auf die Messe müssen.
Das ist eine Branche, Szene.
Ja, genau, die Branche fährt. Manche reisen Mittwoch an, manche Donnerstag, manche Freitag, ich auch Freitag.
Hm.
Und alle müssen noch was fertig machen und sind total im Stress. Aber ist ja schön, ich habe letzte Woche noch mit Petros telefoniert und den Messechef haben wahrscheinlich alle Hörer auch gehört. Die hatten jetzt auch gut mit dem Wetter zu tun, weil die mussten da irgendwie den Kai säubern. Ja. Und dann haben die auch noch, ich weiß nicht, wie viele Boote es waren, das waren reichlich Boote, die im Medienhafen festsitzen, weil zu wenig Wasser ist, die stecken da im Schlamm. Und dieses Jahr fährt Big Willy bis 2 Tage vor Messeöffnung. Das heißt, bis nächsten Donnerstag fährt der Kran die Boote ins Wasser.
Scheiße.
Weil das so... nicht ins Wasser, sondern in die Halle.
Ja, wie hoch.
Ne? Aber es läuft alles. Also,
ja.
Nein, ich freue mich auch. Es ist ja immer irgendwie so ein Come-Together. Man weiß immer, welche Gesichter man sieht und wo sie stehen. Und wie lange gehst du da schon hin auf die Boot?
Boah, ich habe gerade noch überlegt, weil du genau das sagst, ist mein Gefühl auch immer. Wenn die Boot anfängt, ist für mich so ein bisschen, oh, der Winter ist vorbei. Weil wir haben ja schon, wie gesagt, im Opti damals vom lokalen Duisburger Segelclub, da wurde... Ja, auf diesem Wasserbecken, das war ja eine Zeit lang noch größer, da mit den ganzen Anlagen drauf. Und dann haben wir da immer...
Waren sie immer noch, ne?
Genau. Und das war, aber ich habe gefühlt, aber wahrscheinlich auch, weil ich kleiner war im Opti, weil es damals noch größer, haben wir da als Jugendgruppe Opti gesegelt, weil die da, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Wettkämpfe, nee, das war jetzt eher so
sportmäßig. Machen die heute immer noch, die machen da immer noch irgendwie auf diesem Wasserbecken, das wird ja auch mal größer.
Ja, es gibt ja auch mehrere, da gibt es ja auch Surfer, die dann langballern und so, aber wie gesagt, das ist so gefühlt seit Opti-Zeiten schon und es war immer... So, jetzt fängt die Saison an, man macht so langsam seinen Plan, man seine Regatta-Pläne und und Segeln geht los und ist diese kalte Zeit ist irgendwie vorbei, was man ja, glaube ich, noch nicht sagen kann. Obwohl nächste Woche ist haben wir vielleicht was überstanden, ne?
Ja, jetzt ab morgen früh sind schon 4 Grad.
Ja,
da kann ich wieder aufrecht die Treppe runtergehen, ist auch schön.
Sehr gut, ja.
Nee, aber ich habe, ich habe jetzt irgendwie... Wann habe ich denn? Ich habe jetzt 2013 war ich zum ersten Mal auf der Boot. Zum allerersten Mal. Ich war noch nie, ich habe ja 2000 angefangen mit dem Segeln. Und dann war ich, damals gab es immer die Hanseboot, immer auf der Hanseboot, klar als Hamburger. Und habe es irgendwie nie nach Düsseldorf zur Boot geschafft. Und dann war ich mit Digger damals eingeladen von Kalle Dela noch. Der hat gesagt, willst du nicht deine Dela da ausstellen, mit der du so viel gefahren bist?
Hey.
Und dann komme ich da hin und habe gedacht, schon, das ist wirklich eine andere Welt hier als diese Hanseboot.
Ist riesig, ne?
Ja, ja, das ist, ja, ja. Ist,
das glaubt man
und
gar nicht.
Das kriegst du halt auch nirgendwo anders. Also es gibt ja viele Bootsmessen, die doch, ich mag ja irgendwie alle Bootsmessen. Bis auf, muss man sagen, in Leipzig gab es mal, da war ich mal auf einer, das ist, weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Das war wirklich, also da war eine halbe Halle mit Booten und davon stand ein Segelboot da.
Hey.
Und dann war ich immer eine Zeit lang eingeladen, da fange ich hoffentlich an, den nicht zu, in der Magdeburg Vorträge halten. Das war aber auch eher überschaubar. Das war die Magdeburg.
Ja.
Da habe ich mal einen Vortrag gehalten über dieses Hundesegeln.
Ja.
Mit meinem Hundebuch damals. Morgens den Vortrag habe ich abgebrochen, weil da nur einer saß. Da habe ich gesagt, sag mal, willst du eine Vortrag oder ein Brot essen? Ich will ein Brot essen, ja gut. Und nachmittags saßen dann 50. Und dann bin ich hinter meinem Stand, wenn er so ein Buch haben wollte, kommt er zum Stand. Ich hatte so einen kleinen Podest da und da kam wirklich, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten auf dem Essen, kam eine Mutter mit ihrer Tochter und sagte, ja, meine Tochter will dieses Buch haben. Ich sage, ist doch super. Die Tochter war so, weiß nicht, 10, 11, 12.
Mhm.
Dann sage ich so, ich kann dir doch gerne was reinschreiben. Guck mal, ich habe auch so einen Pfotenstempel und so, oh ja, ja. Und dann meinte die Mutter so, aber wir nehmen das nur mit, wenn du das wirklich liest. Und ich, ja, ich lese das wirklich. Ja, aber nicht wieder irgendwo hinlegen. Das musst du lesen, sonst nehmen wir das nicht mit. Und das kostete irgendwie, weiß ich, 24,90 oder sowas. Da ich so, ja, müsst ihr euch überlegen. Und dann, wie heißt du denn? Ja, keine Ahnung, Emily. Und dann, ja, für Emily da reingeschrieben und so, ja, kannst du es lesen und dann gebe ich dir das Buch und die so, ah, oh, toll, danke. Und dann sage ich, es kostet 24,19. Die Mutter so, was, das kostet was? Ich sage, ja, natürlich kostet das. Ja, dann nehmen wir das nicht. Ich sage, super, dass ich jetzt ein Buch habe mit Emily drin, das bin ich nie wieder losgeworden.
Oh, ehrlich, ehrlich.
Aber das Tolle ist, die haben noch gestritten darüber, ob sie ein Buch nehmen, was nicht mal was kostet.
Nee,
das war feine Magdeburg. Nee, die Boot Düsseldorf ist schon immer, das ist schon die große, große Yachtwelt. Also ich mag das immer sehr, man trifft so viele Leute, man kann sich mal so viel angucken und sowas. Ich habe schon wieder eine riesen Liste, die ich abarbeiten muss.
Genau, es ist viel so ein Meet and Greet irgendwie so, ne? Aber ich habe tatsächlich auch immer, das fällt mir auch gerade, ich musste eine Zeit lang, musste ich tatsächlich da diesen Rick-Trim machen, was? So war ja die Yacht damals noch, da in diesem, es gibt es glaube ich nicht mehr, gibt es das noch? Ja, in dem Seglerzentrum.
Doch, das
da
macht jetzt immer Oliver Ochse.
Ja, hat er zumindest gemacht, war das
Olli, also letztes Jahr. Das warte mal.
Ah, ja, doch, stimmt, was kann sein, genau.
Wie heißt das? Fäden lügen nie, ne?
Ja, das ist dann der andere, aber der hat mir ja immer jedes Mal ein anderes Schiff und es war eigentlich, ich dachte, ich habe mich da breitschlagen, ich weiß früher, Peter Schwer sagt dir auch noch was?
Peter Schwer, der war immer...
Das die war, Legende.
Das war die Legende für Rick Trim.
Das war ein Kollege, den habe ich auch noch ein paar Jahre erlebt. Der hat ja bei der Yacht auch noch gearbeitet mit seinem Vollbart. Weißt du, so richtig so Seemannschaft. Aber das war auch ein ambitionierter oder auch ein guter Regattasegler. Hat, glaube ich, auch FD gesegelt. Und ich weiß, so ein bisschen, wir haben auch mal, jetzt komme ich schon wieder irgendwie darauf, irgendwie so, es gab immer mal so eine Journalistenregatta, wo dann alle Journalisten auf der Alster irgendwie mit Brüssel Piraten, Stahlpiraten gegeneinander angetreten sind und das war dann so ein bisschen peinlich, weil er hat dann seine ganzen Blöcke mitgebracht, so seine Kugellagerblöcke, hat die dann auf eingebaut und ich meine, da können jetzt nicht so viele Journalisten generell irgendwie segeln halt, das hätte er auch so nicht gebraucht irgendwie. Naja, wie auch immer, er war ziemlich gut, war ambitioniert und naja, und ich habe das dann irgendwie geerbt und habe, glaube ich, mehr oder weniger gesagt, okay, ja, kann ich mal
aber
machen.
Aber du kannst es doch gar nicht, oder?
Ja, also genau. Aber ich hatte wirklich da echt Lampenweh. Ich musste jetzt auch nicht vor Leuten irgendwie reden und so. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ich konnte ein bisschen schreiben. Und dann stand ich da und musste da irgendwie mit so einem Kopfhörer da erzählen, wie man Mast biegt und alles. Und naja, das war jetzt irgendwie ja, nicht mein Lieblingsding. Und dann habe dann, glaube ich, wenn man sich dann Leute anguckt, die da wirklich sitzen, wie du es schon gesagt hast, gerade zu bestimmten Zeiten, dann sitzen sie da, weil sie einfach nur sitzen wollen und nicht, weil da noch einer irgendwie doof rumlabert oder so. Aber egal, das war...
Obwohl man sagen muss, das ist in Düsseldorf, ich habe ja auch viel Vorträge gehalten, in Düsseldorf ist es immer toll für einen, weil es ist immer voll, also es ist manchmal auch, waren dann die Gänge auch noch voll und das macht es richtig Spaß, wenn du weißt, es sind so 500, 600 Leute stehen da. Es war zum Teil wirklich brechend voll.
Aber nur bei deinen Vorträgen.
Nee, es war schon. Es gibt natürlich auch da Vorträge, also die meisten, die haben ja ein tolles Programm. Es gab auch schon so Vorträge, weiß ich, wo dann vor mir jemand dran war, der hat dann so von seinem Kroatien-Turn erzählt und der konnte das offensichtlich nicht so richtig mitreißend. Also so, da auf dem Foto, das ist Jan. Jan ist mit seiner Dela 32 auch seit 4 Jahren unterwegs. Eine sehr schöne Bucht. Aber das hat schon Spaß gemacht. Das Lustigste, soll ich das noch erzählen auf meinen, vielen Vorträgen? Es gab jemanden, der ist gar nicht mehr in der Branche, der hat Boote verkauft, Segelboote. Und wenn ich nach rechts geguckt habe, auf dieser großen Bühne, da habe ich, weiß gar nicht, mit Polly einen Vortrag gemacht. Das war wirklich immer brechenvoll. Und dann hast du doch immer diese großen Übergangstore zu den Nebenhallen.
Mhm.
Und der stand direkt an so einem Tor und du konntest, relativ großes Boot, 44 Fuß, und diesen Podest, dann konnte der immer so zu mir gucken. Also der konnte mich von, das waren so 100 Meter weg, dann saß du hinter dieser Wand, in diesem Eingangsbereich stand der oben auf seinem Podest und hat mich mal angeguckt und hat immer so Faxen gemacht. Und dann fing der an und hat immer sein Hemd gehoben. Der hatte auch einen stattlichen Bauch und hat immer seinen Bauch so gezeigt, während ich da unten stand. Und der dachte, ich bringe mich aus dem Konzept. Und dann fing der nach 2 Tagen an, weil er gemerkt hat, dann hat er sich echt die Hose runtergezogen, hat den blanken Popo gezogen. So, und dann war der Samstag und es war brechend voll. Die Sitze waren voll, die Bänke waren voll, die Leute standen an der Bühne, in den Gängen noch Leute. Und dann der konnte mich sehen, aber nicht hören. Und dann habe ich gesagt, moin. Pass auf, ich mach gleich mal Folgendes. Da vorne ist, bitte alle nicht hingucken, an dem Eingang ist das erzählt, dass der was macht. Ich sage, wenn der das wieder macht, ich zeige drauf und sage, und jetzt? Und der guckt die alle hin und klatscht. Und das habe ich gemacht, so 10 Minuten. Dann sage ich ihm wieder, wir gucken, lacht und zeigt seinen Po. Und dann habe ich gesagt, da ist er. Und alle haben hingeguckt und geklatscht. Der sagt so, Alter, hast du eine Vollmacke? Die sind alle nach dem Vortrag zu mir gekommen. Und ich stehe aus so einem teuren Boot.
Oh, nicht schlecht.
Ja, das war sehr lustig. Oh,
schön einspielen, ja. Da kannst du
Massen. Nein, aber da, das ist so die, weiß ich nicht, so die Boot ist immer, man trifft Leute, ja. Und
bisschen Familientreffen auch, ne? Genau, weil es ist
ja genau.
Meet and greet. Ja.
Ja, weißt du, das ist immer gut. Und weißt du, Helge ist auch wieder da, das wird auch quatschen. Und das machen wir dann heute keine Helge-Einsprache. Den habe ich heute nicht getraut, mich bei dem zu melden, weil er hat viel zu tun. Aber natürlich ist von der Linde auch auf der Messe. Und da kann man sich ja gut beraten lassen. Sikuma feiert 100-Jähriges, die machen da auch irgendwelche Aktionen.
Ja.
Haben wir ja mit Benjamin Bernhard gesprochen.
Stimmt, genau.
Da habe ich heute noch, das ist auch ganz gut, hier Sören von Premium Ropes, diese Leinen machen, die habe ich auch eine ganze Leine von. Der hat mir erzählt, dass die in Halle 11 immer um 17.20 Uhr, glaube ich, irgendwann kurz nach 5. Das hat ja auch Petros erzählt von der Community, wie das sie immer so machen. Im Zuge dieser Happy Hour machen die einen Pub-Quiz. Ich habe erst gedacht, die halten Pappen hoch, ne, Pub von PUB. Weil es gibt dann Bier und ein Werft-Quiz, nennen die das irgendwie. Also unter das Pub-Quiz, die Messe nennt es Werft-Quiz.
Ach, es gibt also hier Kneipen-Quiz, so, habe ich schon mal gemacht, ja.
Ja, das kannst du auf der Messe, gibt es dann so. Gibt's dann so ein Quiz, was man
witzig.
Kann. Ja. Nee, ich freue mich auch. Ich fahre um Freitag 8.30 Uhr los und ich hoffe, viele Leute zu treffen und dich treffe ich Sonntag, ne?
Ja, genau. Ich habe Sonntag noch ein Familienfest und düst dann direkt runter irgendwie. Wir wollen ja machen Redaktionstreffen am Düsseldorfer Yachtclub haben wir geplant. Miko kommt
mit Bratkartoffeln,
noch.
Ne?
Genau.
Habe ich schon gehört.
Meinem Alten, der freut sich immer, wenn wir ein bisschen schnacken. Die Saison planen, oder?
Ja, und dann machen wir irgendwas noch von der Messe selbst und dann.
So, gehen wir mal in die Themen.
Ja.
Wir fangen mal an mit, ach Gott, das ist, ich habe heute noch gedacht, erst heute Morgen habe ich meine Frau, die fährt ja kein Auto, die fährt ja immer Fahrrad.
Hey.
Im Moment lasse ich sie nicht mit dem Fahrrad fahren, weil über die Kanalbrücke mit dem Fahrrad ist bei dem Wetter nicht richtig gut. Also es ist auch echt glatt. Und letzte Woche bei -6 Grad mit Schnee habe ich auch nicht. Haben wir mal in der Kiellinie, machen wir immer noch einen Halt. Da ist so ein Badeclub. Kennst du das?
Ja. Doch, das ist viel in Kiel, ja.
Da springen die immer ins Wasser morgens. Die sind wirklich im Moment baden, dann irgendwie die nackt mit Körper rein. Ich finde es unfassbar. Und man sieht aber auch immer wieder, wenn man hier in der Förde ist, immer noch einen segeln. Und hier in der Förde finde ich es okay, aber als das, ich habe das ja gelesen mit dem Norweger vor Helgoland.
Yeah.
Ich habe heute, deshalb sind wir auch drauf gekommen, heute ist Handy, habe ich auf Facebook gesehen, ein Foto von einem so einem Bergungsschiff, was diesen Segler aufgenommen hat. Also nicht den Segler, sondern das Segelboot gefunden hat, was aufgegeben wurde. Ich meine, bei dem Wetter, jetzt wie es gerade ist, auf der Nordsee unterwegs zu sein, ich weiß mit dem Kommentieren und man weiß es nicht, aber ich meine, es kann keinen Grund geben, jetzt unterwegs zu sein. Also erzähl mir nicht, dass du jetzt am 3. in Cuxhaven sein musstest. Da kannst du auch die Bahn nehmen, wenn du da so dringend hin musst. Weißt du, was ich meine?
Aber die Erklärung ist vielleicht der Herkunftsort des Skippers, ne? Wenn du sagst, ein Norweger, ich glaube, die ticken einfach ein bisschen anders, oder?
Ich habe einen sehr schönen Kommentar gelesen auf Segelreporter. Ja. Da hat jemand geschrieben, ach, er könnte es so schön haben und jetzt Kabeljau im Fjord angeln. Aber nein, er muss ja mit dem Segelboot unterwegs sein. Das fand ich so großartig.
Ja, ich glaube, da fahren nicht so viele rum. Aber keine Ahnung, ich wollte auch rauskriegen, deshalb habe ich dieses Video auch noch nicht. Ich wollte irgendwie ein bisschen was dazu rauskriegen, warum der jetzt da eigentlich unterwegs war. Genau das, was eine so, habe aber bis jetzt noch nichts gefunden. Ich habe tatsächlich einen.
Auf der Elbe war jetzt auch einer wieder, der ist irgendwie, was war jetzt weniger spektakulär, der ist auf Grund gelaufen.
Ja.
An dem Tag von Sturmtief Elli, weil er nach Finkenwerder wollte, mein Gott, warte am Tag. Also.
Ja, es war mir ein bisschen erstaunlich.
Oder ist es nicht irgendwie, sehe ich das falsch? Oder muss, also, ja, Norweger hin oder her, Erik Anderer, dessen
Buch, ja, ich
der Wikinger, den habe ich gesehen.
Man dachte erst, der ist es. Ne? Ja, der ist aber nicht, ne? Also, ich habe schon
an den Namen. Ich habe dessen Boot gesehen in Wiedesande im Sommer, als wir da waren.
Ja, ja.
Da habe ich den getrackt und sah den, dass der da lag. Und der ist ja auffällig, den siehst du. Also wenn du in den Cuxhaven stehst, der fährt den Helgoland los, siehst du den, weil der überall orange ist. Und dann wäre der auch relativ langsam gewesen, wenn er nach einem halben Jahr jetzt erst zu Helgoland angekommen ist. Ich glaube, der ist jetzt irgendwo da hinten in Frankreich oder Spanien oder sowas. Der ist.
Ach so.
Da
ich dachte, der fährt ja immer hin und her irgendwie oder keine Ahnung. Was
ja. Der in Norwegen ist. Wie die Colorline
hier. Ist mir nicht so richtig klar, aber der...
Oslo Kiel,
stimmt.
Oslo Kiel
jeden Tag. Ah, der macht ja immer recht beeindruckende so Sturmvideos und fährt dann da auch rein, den halten
ja, der ist schon
auch für bekloppt, aber ich glaube, der macht das alles ganz gut, oder?
Der kann das.
Ja.
Kennengelernt habe ich den, also ihn nicht persönlich, aber...
Ist das nicht der Wikinger oder nennt er sich nicht so?
Ja, der nennt sich der Wikinger.
Ja, genau.
Der oder so auf den aufmerksam geworden, Erik ist im... Der ist, glaube ich, in Norwegen. Der war Weihnachten zu Hause.
Naja.
Draußen haugesund, der ist schon wieder in Norwegen. Der ist mit seinem Boot irgendwie singen.
Ach, das ist so.
Haugesund. Ja. Der war auf der Sail in Amsterdam. Da ist der hingefahren.
Ah, okay.
Da hat er auch ein Video gemacht. Nee, habe ich gesehen, weil das war, ich habe ja auch mal Drohnen seit über 10 Jahren. Immer mit Drohnen und immer gucken, wie machst du einen mit Drohnen auf Booten. Ja. Und der hat mal vor ewig langen Zeiten ein Video gepostet, wie der die Drohne einfängt. Das fand ich bemerkenswert.
Ach so.
Bei wirklich viel Wind. Also der ist echt schon. Aber gut, selbst der glaube ich wirklich ein zäher Seebär ist jetzt nicht unterwegs. Und ich finde, überleg dir das, mit 9 Metern ist das auch kein Riesenboot.
Ja.
Bei 6 Windstärken irgendwie von Helgoland loszufahren bei, weiß ich, -2 Grad.
Klar.
Ich finde immer so, kannst ja machen, was du willst. Ist halt echt blöd, wenn da so Leute involviert sind. Und das war ein richtig schweres Bergemanöver, ne?
Ja, ist es dann immer, ne? Also wenn, klar, hast du recht, wenn da jemand involviert ist und du bringst Leute in Gefahr. Aber okay, kann es jetzt auch schwer einschätzen. Vielleicht war es ein Notfall, der musste, weil seine Mutter krank ist, nach Hause. Oder weißt du ja immer nie so
Unfälle. Ja, aber dann nimmst du doch nicht dein Boot.
Eigentlich nicht, ne. Aber ich weiß da gar nichts drüber, über den Vorfall, deshalb kann ich das auch schwer einstellen. Aber man denkt natürlich schon, ja klar, wieso muss da jetzt jemand draußen? Ich habe auch ein Video gesehen von, das war aber jetzt weniger spektakulär, von einem dänischen Contender-Weltmeister, der ist rumgefahren. Aber klar, das ist einfach, ich meine, Wintersegeln tun wir ja auch selbst mit dem Laser, aber tatsächlich unsere Lasergruppe da aus Kiel, die höre ich immer, oder ich bin ja noch ein bisschen fernab vom Schuss, aber da war zum Beispiel auch, ja, lieber nicht segeln, lass lieber Eisbaden oder so, sagte dann ein Kumpel. Das ist aber auch was anderes, also da wirklich durch die Gegend zu cruisen, ja, würde mich mal interessieren, warum man oder warum der da auch unterwegs war, weil das war ja nun wirklich, zumindest hier in Deutschland, da wird ja eher schon wieder drüber gelächelt, oh, jetzt fangen sie alle an, Deutschland kennt keinen Winter mehr, stimmt ja auch. Und gerade hier Hamburg und so bricht ja dann auch alles zusammen, wenn ein bisschen Schnee liegt. Ist auch so, weil es einfach nicht oft passiert.
16 aber, Jahre ist es ja, jedenfalls in Bremen habe ich gestern ein Video gesehen, da hat jemand über Elektromobilität gesprochen im Winter. Der hat ein Elektroauto, der macht Herz und Kanal. Und der hat gesagt, wie ist es eigentlich, wenn das so richtig draußen steht, eingefroren ist? Ein Thema, was ich auch gerade habe in meiner Karre. Und der hat so einen Test gemacht, so wie lädt er jetzt eigentlich und wie viel verbraucht er dann? Und der hat gesagt, es ist genau 16 Jahre in Bremen, dass wir sowas hatten.
Ja, ich war auch, weil wir haben überall hier, mein Sohn ist wieder zurück nach Kanada, sagte, ich schicke doch mal Videos und dann denke ich, hey, so viel, so hoch, also halben Meter, das weiß ich gar nicht, das muss gewesen sein, als die, irgendwann war mal die Alster zu, hier Alstervergnügen.
2010.
Ja, kommt ungefähr hin.
Da habe ich in der Alster gewohnt, noch in Uhlenhorst und bin, oder 2009, nee, 2010 war das.
Ungefähr hin.
Und da weiß ich nämlich, da bin ich an der Alsterperle, war das, habe ich gewohnt. Und da geht es so ein bisschen Abschüsse, dann bin ich runtergegangen zur Alster. Dummerweise war dieser kleine Abhang, das waren so, weiß nicht, so 2 Meter geht es die Wiese runter. Relativ steil. Das war so glatt, da bin ich in, waren damals die Freunde, gedacht, ich sterbe. Ich bin ausgerutscht, bin hochgeflogen, auf den Rücken aufgeprallt. Zum Glück hatte ich so eine mega Daunenjacke an, sonst hätte ich, glaube ich, Rückgrat gebrochen oder so. Aber das ist schon ewig her. Ja, das, ich meine, das gehörte dazu. Also ich, als Kind kenne ich das immer.
Gehörte dazu.
Nein, früher als Kind kenne ich das immer.
Ja, das.
Dass du, dass ich musste mit dem Hund rausgehen. Ich hatte mit so einem Knien im Schnee gesteckt. Hat sich schon verändert. Deshalb ist es jetzt, wenn es jetzt mal so ist, ist es halt so. Aber oft werden wir es nicht haben. Also. Ich finde es ja ganz schön eigentlich.
Nee,
also
ich finde jetzt, ja klar, ich kann auch darauf verzichten. Ich war aber gestern irgendwie laufen, bleiben bei -8 Grad. Das ist für dich schon hart für die Lunge irgendwie. Ja, aber
geht auf Segel.
Ja, ich hab nämlich gerade überlegt, ich habe nämlich gefunden, auch am Wochenende, irgendwie sagt mir mein Rechner, ich habe zu viele Videos auch, ich muss was löschen. Da bin ich wirklich gestoßen, aber da, weil ich gerade überlege, wann ist denn das? Dann ist eigentlich vorbei. Und dann habe ich so ein Video gefunden, das ist jetzt, muss jetzt auch schon 2015 oder so, oder 18, wo ich angefangen bin, mit dem hier Wassersportverein Hemelingen Bundesliga zu segeln. Und da war aber das erste Mal, das war, glaube ich, im März, war die erste Regatta. Und das war so, dass du über Nacht Eis auf dem Deck hattest, also schweinekalt. Also dieser Wintereinbruch kann ja dann nochmal kommen. Und da habe ich Videos mit Stirnkamera gemacht, auch auf Segelreporter damals gepostet. Und das sage ich, das muss ich eigentlich nochmal raussuchen. Also ganz cool, wo ich, es sind so 3 Videos hintereinander, wo, also am Ballern ohne Ende, wir quasi mit der neuen Crew, knallender Raumschuss los unter Gennaker und muss ja durch so ein Gate durch. Und dann war so die Frage, und ich weiß noch, Maisi sagt, ja, lass linke Tonne nehmen, ist das einfache Manöver. Und dann ich so, und weil es so im Glitsch und alles auf der Alster, knallen wir da irgendwie runter, von der Alsterperle im Grunde nach unten runter. Und dann sage ich, nee, lass mal die andere, sorry, ich lass lieber die andere Tonne nehmen. Und dann nehmen wir die andere Tonne, das Video bricht ab oder ich mache die Halse noch. Ja, und dann siehst du eigentlich nur noch, wie wir treiben, an der Tonne vorbei, auf der Schnauze liegen, Gennaker flattern, alles bei so ja, Eiswasser und Eis auf dem Deck. Und wo man so ein klassisches Thema, ja, toller Steuermann, guter Cord, hab ich super gemacht. Das muss ich eigentlich nochmal zeigen. Das muss ich eigentlich nochmal. Achso, das ist übrigens ein Maisi gewesen, der mich auch da den Contender gelotst hat, der
oft
ein deutscher Meister war.
Genau.
Und das muss ich ihm eigentlich nochmal schicken, so nach dem Motto, ja, eigentlich war deine. Ich habe mich super überstimmt und es war so falsch. Ich glaube, wir haben im Nachhinein dann tatsächlich das Wochenende trotzdem gewonnen, aber dieses Video ist wirklich, wirklich krass. Und weil es alles so bei Überlebensbedingungen, Ballermann und wirklich eiskalt war. Aber naja, aber immerhin besser als Eis auf dem Wasser. Deshalb finde ich es eigentlich besser, wenn es dann losgeht. Ja.
Wie gesagt, ich finde ja alles okay. Ich bin auch schon, habe auch einen Schneemann an Deck gebaut, unterwegs, also aus dem Winterlager gekommen sind, ein Wintereinbruch.
Ja.
ich finde halt, man muss sich immer Gedanken machen, das ist so ein bisschen so, mach halt, was du willst, wenn du frierst, ist mir wirklich egal, wenn du den Finger frierst, ist mir auch egal. Problem ist halt, wenn Leute involviert sind und das war jetzt wirklich kein gutes Rettungsmanöver.
Ja,
also,
bei
das heißt, es war ein gutes
war
Rettungsmanöver, ja. Die konnten den ja nicht übernehmen irgendwie, ja, die konnten das Schiff nicht sichern. Die haben den dann mit Marinefliegern abgeseilt vom Schiff und das ist immer gefährlich für alle Beteiligten. Und dann, ich finde, man sollte wenigstens überlegen, so, wenn das jetzt irgendwie nicht gut läuft, kann das dann richtig fies werden, auch für andere. Man könnte jetzt, es kam ja vorhin rein, der Eissegler, so kann es gehen. Jetzt will man dem Eissegler keinen Vorwurf machen.
Ja.
Müssen natürlich segeln, wenn sie Eis haben. Und ich weiß von einem Eissegler, der mir erzählt hat, manchmal ist es so schlimm, wir wollen unbedingt die Meisterschaft fahren und dann gucken wir halt, und wenn das Eis so dick ist, dass es hinter dir bricht, ist okay, weil du musst halt nur schneller sein, als es bricht. Die sind ja auch richtig schnell. Ist ja alles gut, aber man sieht, was passieren kann. Jetzt, wie gesagt, überhaupt keinen Vorwurf an diesen Eissegler. Aber wenn Dritte involviert sind, heute Stein oder Meer war das?
Ja, ist am Sonntag passiert.
Erzähl mal.
Das am Sonntag Nachmittag passiert sein. Irgendwie, ich bin da, ist auch eben aufgeploppt, wo ich dachte, was ist denn da? Also was im Grunde auch aus den Feuerwehr-News, man das so zusammengesucht, weiß auch jetzt nicht aus erster Hand, aber das war jetzt schon ein bisschen komisch, Steinhude, es gibt ja nun wirklich eine sehr aktive Eissegler-Szene auch, weil das ist, glaube ich, auch nur 1,40 Tiefe im Schnitt und das friert natürlich sofort los. Das ist ein super Revier zum Eissegeln. Ne? Bloß, wie du schon sagst, also Eissegeln, die Bedingungen, die wissen genau, wann man eigentlich gute Bedingungen hat. Und das ist ein sogenanntes...
Passiert ja auch wenig, muss man sagen. Da.
Genau. Aber das ist jetzt nun auch, da habe ich mir auch gedacht, ich meine, jetzt wissen wir, wo der Schnee ist. Normalerweise ist Schnee und Eis ist fies. Also normalerweise müsstest du irgendwie so Regen haben auf einer dicken Eisfläche, damit das, so, wie nennen die das sogenanntes, ich glaube, schwarzes Eis nennen die das. Ne? Dass da aber auch nichts drauf ist. Und das war da definitiv nicht. Und deshalb, das gibt es da auch so eine Aussage von den lokalen Eissegler, die eigentlich gesagt haben, nee, das ist nicht segelbar, das Eis. Also ist auch, weil es erst seit ein paar Tagen auch erst zu war. Deshalb ist das nicht wohl ohne...
war alleine da unterwegs, nicht mit anderen.
Ja, offenbar. Und die sagen auch, eigentlich gehört es zu den Sicherheitsmaßnahmen, dass man immer zu zweit ist. Das muss wohl auch in Hamburg... Aber
das ist,
weiß ich wirklich
dann
nicht. Also im Endeffekt ist das ja auch gar nicht das Thema gewesen. Es war wirklich komplett unglücklich, weil die haben ja auch, die können sich ja auch selber retten, das wusste ich so genau auch nicht. Die haben normalerweise da eine Leine dabei, die sie aufs Eis werfen können, damit sie ausgezogen werden. Oder der bricht ja dann auch nicht komplett fett dann rein und unter Wasser, sondern knickt da mit einer Kufe irgendwie ein. Und es kann nicht schnell gewesen sein, weil eben so viel Schnee darauf war. Aber es hat
war
wohl,
das da auch, der ist eingebrochen mit einer Kufe.
Genau. Und es hat wohl dann ein Passant gesehen, dass der da Probleme hatte, aber es kann nicht jetzt akut gewesen, dass er da im Wasser rumtreibt, sondern der ist dann dahin und hat geholfen, eigentlich nett, wie man sich das vorstellt, Hilfeleistung, und ist auf dem Weg dahin auf dem Eis, der Helfer hatte wohl einen Herzinfarkt und den haben sie dann mit dem Hubschrauber sogar und auch...
Ach, der ist nicht eingebrochen?
Nee, gar nicht, der war noch nicht mehr im Eis, also es hat eigentlich gar nichts damit zu tun.
Ja gut.
Und also das kann man eigentlich nicht miteinander verbinden und das ist eher so, ach Gott, was kann ein Schicksal, wie gemein kann das eigentlich sein? Der wollte ja was Gutes tun, offenbar, das glaube ich, verbrieft. Dann haben sie Hovercraft-Dingern, wusste ich auch nicht, dass die Feuerwehr sowas da hat, aber macht natürlich Sinn und war wohl relativ schnell auch da, aber haben ihn dann und auch mit dem Hubschrauber abgetrennt und der ist dann im Krankenhaus am Herzinfarkt verstorben.
Ach, Scheiße.
Also durch die Aufregung, was auch immer, also da kannst du ja gar nichts zu sagen. Also ob jetzt der Eissegler eingebrochen, das war ja eigentlich, glaube ich, keine große Geschichte. Und klar. Ach, ja, das ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem da in der Nordsee, wenn du weißt, da kommt irgendwie ein brutaler Sturm und die Wahrscheinlichkeit besteht sogar, dass du das irgendwie nicht irgendwie alleine hinkriegst. Ist egal, kann man nicht beurteilen.
Ich meine, es ist ja so, schreibe ich ja morgen was drüber, so die Erkenntnis, dass ein dass es einen immer, irgendwie immer treffen kann. Irgendwas ja. kann immer passieren. Das, ja. das muss man einfach auf dem Boot, ist übrigens auf dem Fahrrad das Gleiche eigentlich. Mhm. Die Folgen sind halt anders. Also auf dem Fahrrad, wenn du hinfällst, muss dich einer hochheben
ja.
und irgendwie ins Krankenhaus fahren oder Krankenwagen. Stimmt. Deshalb auf See ist halt ein bisschen komplizierter, wenn irgendwas passiert. Mhm. Es ist aber, weil ich gucke ja gerade diese DGZS-Doku auch,
ja.
schreibe ich morgen was drüber.
Mhm.
Es gibt halt so Fälle, wo dann welche auf Grund laufen, das ist alles okay und sowas. Es gibt halt immer wieder diese Fälle nachts bei Scheißwetter auf der Nordsee. Mhm. Wo ich mir denke, ich bin, war da ja selbst unterwegs, wo ich denke, nee, bei Scheißwetter gehe ich einfach nass auf die Nordsee. Also okay. vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht von da komme. Also es gibt ja welche, die das können. Und das ist halt auch oft heikel. Also es gibt halt, wenn du das siehst, wie diese Bandbreite, wir haben das angefangen zu gucken. Anja will das nicht mehr gucken, hat die gesagt. Also die ist eigentlich nicht so, die ist nicht so zart beseitigt. Sagt
diese
so,
Serie, oder?
Ja, ja es sind immer nur Segler und ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf ein Boot zu gehen, wenn ich das sehe. Weil ständig
ja,
irgendwas.
Ja, ja.
So, natürlich, der eine brennt ab, weil irgendwie was abbrennt. Das ist ja alles gut. Kann ja, also ist nicht alles gut, aber das kann ja überall passieren. Das kann ja auch zu Hause passieren. Und aber dann hast du halt immer die bei viel Wind irgendwie ja, sich überschätzen oder eine Sache ist cool, schreibe ich drüber, diese Norwegerin, weil du hast es noch nicht gesehen. Ne?
Nee.
So ein ganzes Boot voller hübscher Norwegerin. Das ist echt cool. Also die waren und die haben das richtig gut gemacht.
Ja.
Also die hatten halt Scheiße nachts, aber die haben das super koordiniert. Die waren total professionell. Die haben, das war auch, ich bin ja selber mal abgeborgen worden, weil Wassereinbruch und Motor kaputt und in einer Tide gegen den Wind stehend, da gab es aber keine Chance mehr. Und das habe ich doch mir mal erzählt, dass die dann kamen und ich auf dem Vorschiff saß. Wir waren ja zu dritt an Bord sogar. Ich bin aufs Vorschiff gekrabbelt, weil ich wusste, da fliegt eine Leine. Die haben mich so angeschrien, Wahnsinn. Also die haben überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen. Aber ich bin ich hinter das Cockpit gegangen und sagte, ja, was hat der denn mit dir? Warum, war der sauer? Nee, ich sag, das macht total Sinn, weil die wollen einfach mit dir überhaupt nicht diskutieren.
Mhm.
Weil wenn die das nicht machen, dann steht da eine Sätze, oh, die Leine ist ganz neu, ich habe bei AWN gekauft, die ist viel besser als eure, kann ich nicht meine rübergeben. Weißt du, so. Man kennt's ja.
Ja, ja.
So, aber die haben das, diese Mädels, aber jetzt habe ich Mädels gesagt. Naja, Mädels ist, glaube ich, ein norwegisches Wort. Die jungen Frauen aus Norwegen. Ich habe geguckt, wo die jetzt sind. Echt toll. Aber also sonst hast du auch viel, wo du denkst, so, pff, das kann man vermeiden. Das war wie mit diesen, ich habe darüber geschrieben, über diese Tadventure-Leute, die ja uns nicht mehr mögen oder mich gar nicht mehr mögen. Dieser YouTube-Kanal, die haben ja, bei Facebook beantragt, dass wir einen Beitrag löschen, weil wir dann ein Screenshot aus ihrem Video genommen haben.
Mhm.
Die haben aber gerade eh so ein Video gegen ihre Hater gemacht, also das geht auch gar nicht, läuft auch gar nicht.
Ja.
Aber auch die, und das ist ja das, was mich aufgeregt hat, weißt du, so schön YouTube-Video machen, wie du in einer keltischen See, also finde ich völlig, völlig Banane, mit so einem Boot, was nicht mal irgendwie, was nicht mal im Hafen fahren dürfte, da von irgendwelchen englischen Seenotrettern abgeschleppt werden muss, weil alles kaputt ist am Boden. Die waren aber total nett und so cool. Und ich denke mir, hast du dich mal gefragt, wie viel Bock die darauf haben?
Das ist überdreht, ne? Also diese Hilfe, dieses Hilfenetz, das wird natürlich schon ausgenutzt. Ist ja auch nicht nur beim Segeln so, ne? Ist ja auch.
Die machen so einen guten Job, die Leute. Ja. Die machen das so professionell. Ich bin immer wieder begeistert, mit was für einer, auch hier so Tag der Seenotretter war ich und so, mit was für einer Freude, was für einem Herzblut, die auch Sachen erklären, wie die dabei sind und so. Wirklich irre, auch die uns damals abgeholt haben. Die waren so professionell, so menschlich und so voller Empathie und so toll. Also wirklich, ich ziehe da echt den großen Hut vor jedem, egal ob es DLRG, DGZS oder RNLI oder KN, weiß nicht, wie die Holländer heißen.
KNMR. Ja.
Oder weiß nicht, du kriegst ja auch die Meldung in Kanada, in Australien, übergibst die.
Ja.
Und ich finde, das zieht einen Hut vor, dass du das also auf See dann machst. Das sind bei 9 Windstärken, gut, ich muss ja jetzt raus. Also
ich irre, ne?
Auch von den Schweden habe ich mir irgendwann vor 2 Monaten geschrieben, wo die gesagt haben, das war das schwerste Bergungsmanöver, was sie jemals hatten. Dann denkst du so, Alter, das musst du mal machen, dann auch auf Vorschiff gehen und versuchen, den da runterzuziehen. Horror.
Das so, war du musst ja jetzt immer auch bedenken, so, ja, aber es ist toll, dass es die gibt und ja, und spenden alle und dann ist es ganz toll. Mhm. Die Frage ist, muss man es ausnutzen, dass es die gibt?
Ja, richtig, richtig.
So.
Ja, ja. Ja, ich frage mich auch, du hast eben, war das bei dir auch ein Kurzthema, wo du sagst, Anja guckt das gar nicht so gern. Es muss man ja tatsächlich immer mal überlegen. Also früher gab es natürlich auch viel diese Seenotrettungsgeschichte. Man hat es nicht so oft gesehen. Da wäre ja auch mal die Frage, ist es durch das Sicherheitsnetz, passiert das eigentlich mehr? Oder ist es die nicht. Social Media, dass man das einfach mehr sieht? Ne? Also ich glaube, man sieht's auch eher Letzteres halt. Ne? Ja, aber dann ist natürlich dann auch die Frage, ja, muss man darüber berichten? Also man will ja nicht Leuten Angst machen. Ich weiß, es war damals früher mal in meiner Zeitschrift irgendwie ein Thema, na, nicht so viele Chaosfälle. Klar, in einer gewissen, Form ist es ja im Grunde auch ein Lerneffekt, ne? Glauben wir, dass man das, glaube ich, sieht, dass die Leute, weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass Leute irgendwie abgestreckt wird oder eine Faszination, sollte nicht von der Angst überlagert werden. Aber es muss irgendwie, das ist ja, glaube ich, auch der Reiz des Segels, dass du natürlich, es ist ein gewisses Abenteuer, ne? Und dass man im Grunde die Risiken einschätzt.
Risiko gibt es immer, natürlich.
Eben. Und das kann man so, ist man jedenfalls meine Hoffnung, wenn man mal so ein paar Sachen auch mal sieht oder darüber berichtet oder so, dass man das selber vielleicht, das ist ja quasi Erfahrung, die du von anderen quasi aufnimmst und deine eigenen Entscheidungen anders drin, dass die mal falsch sein können und dass man dieses Sicherheitsnetz auch immer mal braucht, hoffentlich nicht zu oft. Das kann ja alles immer passieren, aber eigentlich triffst du so eine Entscheidung selbst. Aber dieses, genau, und das ist das, was du sagst, einfach von zu sehr darauf vertrauen. Ich habe ja auch letztes Jahr so eine Geschichte gemacht von irgendeinem Typen in England, war das erst. Ich glaube, der ist dreimal in 2 Wochen gerettet worden. Den haben sie wieder reingeschleppt, dann ist er wieder raus und das Boot war aber einfach nicht in der Lage und er auch nicht. Okay, das sind dann aber auch Sonderfälle. Das gibt es eigentlich ganz wenig.
Ja, aber ich nehme mich ja selber nicht aus. Ich habe zweimal, also wenn ich mich an die Situation erinnere, wo es bei mir zweimal richtig heikel war, da war das einmal 2006 und zwar bei 11 Windstärken von Grena nach Ebeltoft. Immer die gleiche Ecke. Wo man gedacht hat, ja komm, das wird schon nicht, sind zwar 11, aber ist ablandig, das kriegen wir hin. Wirklich, also in Böhmen bis 11 waren angesagt, wir haben es gemacht. Wir wurden begrüßt, es war eine totale Katastrophe. Es hätte auch richtig übel enden können, weil das Großfeld ist durchgerauscht, wenn ich am Mast stand und ich diesen, weiß nicht, gegen den Mast gekloppt bin mit dem Kopf, dann habe ich das Großfall losgelassen, weil ich es nicht mehr festhalten konnte. Und so richtig scheiße, wir wurden begrüßt in Ebeltoft mit Nobody Left the Harbor Today und dann denkst du, das mache ich nie wieder. Und bumm, 2000, weiß ich nicht, mit Digger, die gleiche Scheiße, weißt du, 6 Tage Grena, du hast keinen Bock mehr und denkst
ja,
komm, es soll jetzt irgendwie morgen 4 werden, aber der Winddienst sagt, es werden nur 5. Und da habe ich mit 18 Fuß 7 da gekriegt. Und da habe ich wirklich, da ist es vorbei. Also, und habe auf dem Boot, ich habe mich wahnsinnig um mich geärgert, weil ich gedacht habe, so, du blöder Idiot, hast du es nicht gelernt? Also, warum machst du das wieder? Hättest du nicht mal, nächsten Tag waren 2 Windstärken. Ich hätte einfach einen Tag warten müssen. Und
ja,
nächsten Tag saß ich und habe irgendwie eine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen von der Pinnenarbeit. Ernsthaft? Ich hatte Rückenschmerzen wie Sau. Mein Hund wollte nicht mehr an Bord, weil er hat total Schiss gehabt. Und ich dachte so, ja, den gleichen Fehler zweimal machen, das ist dumm. Also wirklich, da sage ich heute noch, da war ich so dumm. Und ich denke aber immer jetzt so, weiß ich nicht, je mehr man das macht, denkt man so, ja, du musst jetzt nicht raus. Also, und ich, das haben wir ja eigentlich besprochen, oder das war das, was mir aufgefallen ist mit dem Norweger. Junge, musst du jetzt los? Also Gott, geh in Helge und einen Knieper essen, leg dir nochmal eine Nacht hin und dann fahr vielleicht morgen oder fahr in 4 Tagen, wenn es besser ist.
Ja, aber andererseits, ich sehe aber auch die andere Ecke. Jeder beurteilt sowas ja auch selbst. Was kann sein Schiff? Was kriegst du selber irgendwie hin? Wie schätzt du Bedingungen irgendwie ein? Und ich kann mich noch an
mal jemanden ganz kurz, frag mal jemanden, der Helgoland kennt. Und
nein, Norwegen, sagt, das meine ich gar nicht.
Und der das Revier kennt, das kennst du ja auch. Nein, und frag mal jemanden, ob das okay ist, mit 9 Meter Boot bei 5, 6, bei 0 Grad rauszugehen.
Das meine ich ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das Schwierige, weil bei so Extrembedingungen, der war, warum, wissen wir nicht, warum war der da? Ja. Vielleicht gibt es eine Geschichte. Aber ich finde genau das, was du gerade beschreibst. Ich kenne die Szene, man ist irgendwie eingeweht, schon ein, zwei Tage und dann alle stehen an Land und sagen, sag mal, wie ist der Wind und wollen wir rausfahren? Und fährst du heute raus? Fährst dein Nachbar, ja, oh, ich fahre nicht und so. Und dann fährt halt einer doch raus und alle sagen, aber ist der bekloppt? Und der eine sagt, ah, kann man doch. Und dann im Hafen klappert alles, schlagen die Fallen an. Und du denkst immer auch nochmal, das ist so viel Wind, da kann man gar nicht. Also da hat jeder ja die Entscheidung zu treffen, wann fährst du jetzt raus oder nicht. Und das Schlimme ist da ja eigentlich auch immer, dass dann Leute dann auch an Land stehen, ah, das kann man nicht, unverantwortlich. Und es ist aber natürlich was anderes, ob du jetzt, sag ich mal, zwei unerfahrenes oder ein das Ü80-Paar oder unerfahrene, weiß ich nicht, 20-Jährige fahren eben raus, als wenn jetzt jemand rausfährt und hat das schon fünfmal gemacht und kennt genau sein Schiff und all das meine ich nur, das, was ist jetzt quasi nicht cool oder so, das ist so ein dehnbarer Begriff und ist auch unterschiedlich zu bewerten im Grunde. Insofern, das Schlimmste ist ja eigentlich immer, gerade an diesen, bei diesen Fällen, wo das so eine Grauzone gibt, was sollte man eigentlich nicht, und dass dann Leute das bewerten und sagen, ey, na, das kann man aber nicht machen, und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer.
Es gibt ja auch die andere Seite. Ja. Also als ich noch öffentlich gesegelt bin, und mit 18 Fuß ist es einfach so, du hast einfach mehr Hafentage als andere. So. Und dazu bin ich nicht, so ein Draufgänger eigentlich. Da ist es so, dass du, also ich habe ja öffentlich auch live gesegelt und dann hängst du irgendwie im Kattegat fest und sagst, so in Seebühl, da unterhalb von Skagen, ja, wieder 8 auf dem Kattegat, irgendwie gehe ich nicht raus und dann ja, sind nur 7, komm, raus mit dir, so. Jetzt macht es auch richtig Spaß und so. Ja. Ganz viele Leute damals.
Ja, ja, okay. Das ist, ja, aber es ist das Gleiche. So. Aber das ist natürlich, das meine ich, das ist genau das Gleiche. Und ich finde, das ist, finde ich, krass unsäglich, weil man kann nicht über einen anderen urteilen. Jeder, der hat dann nicht. Vielleicht, wie du auch sagst, du meinst, jetzt habe ich einen kleinen Sohn dabei, dann machst du das anders. Oder du bist alleine, du weißt, wie du anlegst, oder du bist alleine und sagst, mir ist scheißegal, ich will jetzt das Abenteuer, ich finde das geil, weil baller da raus. Und das ist ja eigentlich das viel Schlimmere, also was heißt schlimmer, eher so im Sinne vom Gefühl her, dass die Community da manchmal irgendwie drüber urteilt. Und man kann sowas sagen, jetzt ja, ich würde auch sagen, jetzt mit diesem Norweger, das ist so ein Extremfall, weil dann kommen, wenn du wirklich dich in Gefahr begibst, aus verschiedenen Gründen, und dann haben wir dieses Sicherheitsnetz und das quasi ohne zu denken ausnutzt. Aber das andersrum ist, finde ich, eigentlich auch anstrengend, weil wenn dann ja unterschiedliche Leute dann auch urteilen oder ist weit verbreitet, leider auch gerade in unserem Sport. Aber
okay. Ich zieh immer einen Hut vor Leuten, die sagen, du, ist okay, mache ich heute, kann ich, und die können das auch. Und ich finde, genauso ziehe ich einen Hut vor Leuten, die sagen, du, das ist mir ein bisschen zu viel heute, ich glaube, ich mache das nicht. So, aber sich von anderen, kommen, die laufen alle aus, das machen wir jetzt auch. Das ist halt der Fehler. Und ich meine, abgesehen, aber wirklich jetzt ohne, ich habe ja mal über den Bessersegler gesprochen, der dann Kommentare macht, da gibt es ja auch wahnsinnig lustige Sachen, die ich mal recherchiert habe. Leute, die noch nie segeln waren und das seit Jahren machen.
Oder ja, das ist es.
Genau. Das gibt es ja auch.
Ja.
Aber klar, man klingt natürlich immer so, wenn man sagt, hier muss man da jetzt raus, aber ich finde nochmal, bei den Bedingungen allein zu denken, irgendwie die Nordsee hat 3 Grad, draußen sind es -2, ist relativ viel Wind, ich habe 9 Meter Boot. Wenn das passiert, ja, da kann auch mal so ein Seenotretter, das kann auch mal für die schief gehen. Weil bei 3 Grad im Wasser lebst du auch nicht mehr lange. Ja? Also so, das geht dann relativ schnell zu Ende. Und da muss ich mich fragen, also es gibt keinen Grund, mit dem Boot darüber zu fahren. Mhm. Es gibt keinen Grund. Es gibt ein super Lufttaxi, wenn du zu der kranken Mutter musst. Es gibt Autos, es gibt Fähren. Das ist alles sicherer, als mit so einem 9-Meter-Boot zu fahren.
Guck mal,
deshalb lass das jetzt mit dem Contender.
Ja.
Komm nicht bitte mit dem Contender nach Düsseldorf, ja? Fahr
aber
Auto.
Mir fällt gerade eine wunderschöne Überleitung. Du bist doch eigentlich der Überleitungspapst ein. Aber bei dem Thema, wir wollten ja auch noch über den Rekord sprechen. Ich habe heute nämlich ein spannendes Interview mit Thomas Coville gelesen, der gerade zum 12.
Wir sind jetzt, um dem Hörer auf dem Laufenden, beim Und Jules Verne. Ultim 3, diese Jules Verne. Genau. Heißt die noch Trophée Jules Verne?
Ja, ja, so? Ja, genau, das ist immer der Klassiker irgendwie. Ne? Ja, naja, aber wir sind da eigentlich bei einem ganz normalen Skipper, der mit seiner Crew unterwegs ist. Und ob der jetzt auf dem 100-Fußer um die Welt ballert oder, weiß ich nicht, in der dänischen Südsee überlegt, ob er ausläuft. Also da geht es ja um Verantwortung. Und das fand ich so ganz, ganz interessant. Ich habe ein Interview nochmal mit ihm gelesen. Also wie gesagt, die sind gerade...
Cooler Typ ist das.
Mit, genau, an Kap Horn vorbei. Gleich noch kurz drüber reden. Aber er sagte eben so, ja, also was ihn am meisten gestresst hatte, war eigentlich, ist eine siebenköpfige Crew, also er hat im Grunde sechs Leute dabei, die alle zum ersten Mal bei Kap Horn sind. Und er sagte, das hat ihn gestresst, dass er wirklich in Süden so weit fährt und seine, ja, verantwortlich ist ja auch mit den, für die Leute. Und kann man das denn eigentlich machen? Das ist jetzt nicht da Norwegen, irgendwie Norweger in Helgoland vorbei, sondern Alter, was atmest du mir? Du atmest mir gerade.
Hab ich?
Hört nee, sich an wie anderes, ja. Ich dachte, es wäre der Sturm irgendwie, der da gerade am Kap Horn weht. Oder so. Naja, und die müssen ja da auch Entscheidungen treffen. Das macht er ja noch nicht alleine. Aber wie fahre ich da zwischen den Eisbergen durch? Ihr sagt jetzt noch zwei Tage vor Kap Horn oder einen Tag waren da im Umfeld, was sagt er? Ich glaube, 500 Meter große Eisberge. Und dann überlegst du, fahre ich da jetzt mitten durch? Oder eigentlich versuchen die ja nördlich davon zu bleiben? Nee. Aber jedenfalls, du bist ja dann eben nicht allein und er hat sich wirklich, ja, hat sich natürlich Gedanken gemacht und auch drüber gesprochen, kann er das eigentlich so einer Crew, kann er die Verantwortung tragen, dass sie jetzt da irgendwo gegenkrachen? Die sind dann, das ist ja dann direkt Lebensgefahr, da ist dann eben mal nicht die DGZS und winscht einen dann irgendwie ab, sondern da, ja, das ist halt das große Risiko. Aber das sind eben auch Profisegler, ist eine andere Geschichte. Trotzdem hast du natürlich auch als Skipper da die Verantwortung, hast die Entscheidung getroffen, ich mach das, ich fahre da Baller da unten rum. Und das war klar, dass das passiert.
Der ist, glaube ich, zum 8. Mal rum um Kap Horn.
Ja, das habe ich eigentlich, habe ich 12 gerade gesagt, ne?
Ja, 12? Ja, oder kann das sein, dass er 12?
Ja,
ne. Also der ist jedenfalls uns.
Ja.
Der ist öfter da rum, als ich irgendwie um Skagenäs in Dänemark.
Stimmt, 12. Kap Horn, habe ich so gesehen.
12. Kap Horn,
Wahnsinn. Das ist doch irre, oder? Und die anderen Jungs, aber ich meine, das finde ich auch entspannt, wer da so mitsegelt. Der Nicolas Troussel, haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist der hat auch Vendée Globe gesegelt, ist dann aber in Kap Horn, also davor, die vorherige Vendée Globe und wollte dann nochmal die Vendée Globe segeln und ist dann kurz vorher, ist ihm der Mast abgebrochen bei seinem Imoca, richtig guter Foiler und dann hat der Sponsor gesagt, nö, mach ich nicht mehr. Und hat im Grunde ist in so ein tiefes Loch gefallen. Naja, und wird jetzt, klar, ist das ein bezahlter Job da, um die Weltrekorde zu brechen. Ne? Alle so ein bisschen zusammengefummelt, die Crew. Aber Coville sagt auch, nicht jeder für sich alleine der Beste, aber eben wachsen da gut zusammen. Und dann bist du natürlich auch, gehst um Risiko. Dann gibt es da eine Entscheidung. Ich meine, die haben ja Wetterrouter an Land, im Unterschied zur Vendée Globe oder auch zu den Ultim-Regatten. Auch den jüngsten jetzt.
Jedem diese Sodebo-Ultim3.sodebo.com-Seite. Der Tracker, der Sodebo 3. Und da kann man den übersetzen. Und dann in der linken Spalte gibt es die Kommunikation zwischen dem Shore-Team und den Seglern immer zum Thema Wetterrouting und so. Das ist wahnsinnig interessant. Das ist
irre, ne? Oder
total offen, also irre.
Ja, die gibt es ja auch nicht zu verbergen, weil die haben ja auch keinen Konkurrenten. Das ist auch genau. Das Komische immer an diesen Rekorden. Aber die sagen ja dann, ich sage ja, im Grunde ist es ja Fernsteuersegeln. Also die machen im Grunde, sind drei Router an Land, die das dann ausrechnen mit ihren ganzen technischen Möglichkeiten und Wetter und Strömung und Eismeldung. Und dann sagen die, ey, ihr müsst jetzt gleich in 10 Minuten, naja, mit mehr Vorlauf, ihr müsst in einer Stunde irgendwie wenden und dann nochmal nach 30 Minuten nochmal halten und naja. Also die Vorgabe ist ja dann klar und dann wirst du natürlich aber an einigen Ecken eben auch Entscheidungen treffen. Fahre ich jetzt noch ein bisschen südlicher, wo der Weg kürzer ist, aber es mehr Eis gibt und wo du schneller den Rekord brichst, aber das Risiko größer ist. Also das ist schon, ja, ist eine krasse Verantwortung, wobei natürlich jeder, der da jetzt mitfährt, weiß natürlich, was da auf ihn zukommt und da sind natürlich einige Heißsporner dabei, die sagen, nee, lass mal lieber unten, wir wollen den Rekord. Er sagt dann auch, da sind einige meiner Jungs, die gucken mehr auf die Zahlen und ich bin eigentlich eher so, der auf die Bremse drückt. Ich möchte sie eben mit allen heil zusammen wieder an Land kommen in Frankreich. Und parallel dazu, das fand ich auch interessant, es gibt ja noch Jan Guichard, es gibt so ein Boot, das hat früher den Rekord gebrochen, ist ja dann 40 Meter lang, also größerer Trimaran noch, hat aber keine Foils, es hat damals seine Lebensgefährtin Dona Bertarelli, ich glaube, die hat das auch finanziert, es hieß früher Spindrift.
Die gleichen Namen.
Ja genau, ist die Schwester von Ernesto Bertarelli. Und die ist aber.
Ist da Geld im Spiel eigentlich?
Ja, oder genau. Die sind ja auch zusammen, haben wir am Geld versehen, auf ihren Trimaran dann gesegelt. Also sie ist schon in der Familie. Sie war ja, glaube ich, auch mit die erste Frau, die so einen Rekord da gesegelt ist auf diesem Trimaran, auch um Kap Horn irgendwie rum. Aber die haben eben dieses Ding da auch noch liegen, ihren Trimaran. Und wenn dann gefragt, sag mal, wieso fahrt ihr denn nicht mal los? Oder das ist, glaube ich, der letzte Versuch, war 2020. Ja, die haben einen viel größeren Trimaran und der ist aber nicht mit Foils bestückt. Und das ist, deshalb hat er eigentlich auch, muss er schon perfektes Wetter haben. Und jetzt hat er nochmal mit dem Zitat, das fand ich auch recht bemerkenswert, ist er dann veröffentlicht worden und warum er nicht fährt. Ja, weil er wird erst wieder fahren, wenn es mal ordentliche Ortungssysteme für schlafende Wale und was sonst so da rumschwimmt, also dieses sogenannte Oscar-System, das reicht ihm wohl nicht aus.
CAI jetzt, ne?
Genau. Das ist, was da von oben so drauf guckt und da sagt er, und deshalb, das muss man auch nochmal sehen, also nicht nur Eisberge, auch wenn jetzt so Debo da in Rekordzeit am Kap Horn ist, das kann jede Minute, Sekunde kann das vorbei sein, weil da natürlich ganz viel rumschwimmt und wenn du mit über 30 Knoten auf irgendwie nur das kleinste Fitzelchen Müll drüber donnerst, dann reißt dir das schon irgendwie ein Ruder ab oder so. Also insofern, der weiß genau. Ich erinnere mich noch von Coville, wie der Einhand auch mit dem Trimaran rum ist und dann ist ihm irgendwo da unten, ich glaube, der ein ganzer Teil vom Bug abgebrochen und wie er heulend da auf seinem Schiff sitzt und war, glaube ich, auf Rekordfahrt. Egal, ist ein irrer Typ, sehr emotional und ich finde aber auch so eine philosophische Ebene da drin und dass er Verantwortung für seine Crew und sagt, ist auch sehr demütig, dass er den mit dem Wettergott und dass er da einfach heil rumkommt und ja, sind wir mal gespannt.
Der hat ja auch schon einen Rekord gebrochen, ne? Der war immer Rekordinhaber, Thomas Coville, ne?
Genau, hat das schon mal geschafft. Aber wie gesagt, die jagen jetzt alle diesen unglaublichen Rekord. Ich habe mir das jetzt heute auch mal, ich wollte eigentlich nur eine kurze Meldung schreiben, habe mir so mal angeguckt, wie das ein Boot, wie gesagt, 2017 ist der Rekord ja gebrochen worden von Francis Joyon, auch so eine Legende. Aber eben mit einem Boot, das eigentlich im Schnitt 6 Knoten langsamer ist als so Debo. Und das heißt, wenn du dann siehst, den Kurs, das ist ja mal auf diesem Tracker, sieht man ja auch, wie der damals gefahren ist und wie die jetzt fahren mussten. Also die mussten ja wirklich kurz vor Kap Horn nochmal, da war plötzlich Gegenwind bei Flaute, mussten sie, weiß ich nicht, 5-mal wenden und davor nochmal 4-mal halsen, also wirklich fast auf der Stelle. Und das war aber bei Joyon damals, der ist da auch nicht so gut durch den Pazifik gekommen, aber am Indischen Ozean, wo quasi so Debo 30 Mal halsen musste, ist er in einer Strecke durchgeballert. Insofern, das waren jetzt, die haben insgesamt 1500 Mal mehr gesegelt und sind trotzdem schneller. Ja.
Wenn du den Tracker anguckst, sind die vor, also Point Nemo sind die fast schon wieder zusammen. Also das sind jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Meilen das untersteht. Wenn ich fast zusammen sage, sind wahrscheinlich, wie weiß ich nicht, 150 Meilen. Und dann an Kap Horn, haben sie wieder ein bisschen vor, dann siehst du, wie die vor Kap Horn auf einmal auf der Stelle treten.
Ja.
Übrigens beide,
die genau, sind
beide
genau.
rumgekreuzt für die Böden. Also es ist völlig
irre. Nicht sogar,
Und dann ist Joyon ist irgendwie westlich von Falklands durch und musste dann auch nochmal irgendwie ein bisschen manövrieren. Und die haben jetzt schon wieder so viel Bam Bam. Und da siehst du, also die sind wirklich schon wieder weg. Die haben jetzt 450 Meilen Vorsprung, was nichts ist, was wirklich total.
Ja,
Die haben sich wohl entschieden nach der Kommunikation, dass sie weiter nach Osten gehen.
und reden über Satellitenbilder und warme Luftmassen und das ist schon
ja
schon aber krass.
Es,
also
ich weiß gar nicht, ob das auch so wirklich spannend ist, weil es ist halt, ich finde schon eine Regatta jetzt wie Monte Globe, wo dann alle gegeneinander, du hast mehrere auf dem Kurs, ist es natürlich spannender, als jetzt gegen die Zeit zu segeln. Aber es hat natürlich, das ist eher so eine Ebene, wow, ja, was kann die Technik denn eigentlich? Und dass so ein Boot jetzt, hätte man sich ja früher nie denken können, dass man mit diesen Foils auch offshore segeln kann. Und das war aber so filigran. Jetzt fahren die da, erzählen die ja, wie die über 5 Meter hohe Wellen ballern halt. Ne? Da würdest du normalerweise denken, ja, früher diese Trimaran sind dann abgehoben und dann stichst du mit den Bugspritzen ins Wasser und überschlägst dich. Das haben wir auch gesehen.
Es gibt kein anderes Verkehrsmittel. Wenn du sagst, ich habe Flugangst, ja, und ich möchte nach Australien, ja, dann hol dir so ein Ding. Weil die waren dann nach 15 Tagen.
Ja, irre, ne?
Und du kommst sonst nicht in 2 Wochen nach Australien. Du kommst auch nicht irgendwie, selbst wenn du sagst, ich fahre jetzt nicht die Westroute, sondern ich gehe jetzt nach Osten, schaffst du es auch trotzdem nicht in 24 Tagen bis Patagonien, bis Kaporn. Das dürfte schwierig sein, weil du bist ja im Schiff schon lange unterwegs. Nee, geht nicht, kannst du hacken. Australien auch, kannst du hacken.
Ja.
Also wenn du nicht fliegst, hol dir so einen Trimaran. Brauchst halt einen Sponsoren. Muss man Thomas Royal fahren, wie einfach das ist.
Die machen das auch ganz, ganz nett. Ich hab einen Bildschirm gesehen, wo sie dann unten da im Südmeer rumfuhren und sich da auch so ein knisterndes Lagerfeuer draufgepackt haben. Das hat man doch bei Boris, glaube ich, auch gesehen. Wo sie dann sitzen, machen so ein bisschen. Also es ist ja schon, wenn du da mit 7 Typen drauf bist und knallst da durch die Gegend, da musst du schon auch ein bisschen schmerzfrei sein. Wobei, ich glaube, die fliegen da schon viel drüber und müssen auch viel arbeiten, aber es ist schon eine Dimension. Du bist ja in so einer eigenen Welt.
Das ist so unvorstellbar. Das ist diese Geschwindigkeit, das ist einfach.
Ja.
Weißt du, du Schatz, ich gehe jetzt um die Welt segeln, dann kommst du wieder in einem Monat. Weißt du, so, ich schätze mal so 30 Tage. Ja, 40 Tage.
Genau, müssen ja unter 40 Tage. Und dann, guck mal, was war denn damals? Jules Verne war in 80 Tagen um die Welt. Haben sie schon mal halbiert.
Zweimal rum.
Ja,
ich finde es faszinierend. Da kann man den Franzosen dankbar sein, dass sie so viele Verrückte haben, die das machen.
Ja.
Stimmt. Und man muss sich fragen, übrigens, wie gesagt, haben wir auch beim letzten Regatta-Spezial darüber gesprochen, Leute, also die ihr zuhört, guckt euch diese Videos auf der Seite. Es ist atemberaubend. Es ist wirklich...
Weil die ja auch Drohnen inzwischen starten. Ja, ne? Also auch eine Drohne vor Kap Horn irgendwie.
Ja.
Ne? Also und zwar bei 45 Knoten. Also völlig irre.
Ja, es ist alles ist atemberaubend, finde ich, was da an Videos kommt. Es ist wirklich so, weil es ist eine Welt, die man nicht kennt.
Die man auch früher nicht gesehen hat, genau. Die sind ja auch da rumgeballert. Ne?
Ja, klar. Das hast du nie mitgekriegt. Also Coville hat von seinen, jetzt 12 Umrundungen, geht es wahrscheinlich nur bei 4 irgendwie Videos zu gucken oder so. Oder wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, wo er dann auf Französisch in die Kamera spricht, nämlich. Ne? Finde ich auch.
Ja, es ist wirklich toll. Ich glaube nicht, dass wir das alle mal machen, obwohl auch du hast ja über diesen, wie hieß der, Raven, dieser.
Ja.
Foiler da, so ein wirklich ein Fahrtenschiff, was jetzt foilt.
Allerdings,
also ich glaube jetzt nicht, dass wir alle mal in 30 Tagen um die Welt fahren. Aber das Ding, ich meine, was ist das, wie viel Fuß hat der? 100, Baltic 111?
111, ja. Ist genau in dem Bereich.
Im Sonnenbereich, glaube ich, wird das mal kommen, dass es da Verrückte gibt, die das machen. Ich glaube aber nicht, dass wir als Fahrtensegler, ich glaube, es bleibt dabei mit einer LM. Also mit dem Sodebo Trimaran fährst du in 40 Tagen um die Welt, mit der LM brauchst du 40 Tage um Rundfühlen.
Ja, es ist, so wirklich, ist es ist wirklich die Frage. Also diese komische Raven, ich meine, das ist ja auch so, weiß ich nicht, was das für wie viel Millionen das Ding kostet irgendwie. Aber ich habe auch versucht rauszukriegen, wem das denn eigentlich gehört. Ist natürlich dann auch Cayman Islands irgendwo gelistet, kriegst du nicht raus. Also da hast du schon ein bisschen Spiel. Und ich glaube, die haben ja einfach Spaß dann, diese also wenn du so ein bisschen Geld auf der hohen Kante hast, da sagst du dir vielleicht auch nochmal was, ich tue was für die Menschheit, indem ich die Technik weiterentwickle.
Na, wahrscheinlich tut er was für sich. Vermutlich hat er Leute, die das Ding segeln. Oder glaubst du, dass der Eigner selber segelt mit den Foils?
Nee, ich glaube, die Story ist ja jetzt auch, deshalb ist es so ein bisschen aufgepoppt, weil die gerade jetzt am Wochenende gestartet sind. Erste Regatta über den Transatlantik, ROAC. Und vorher ist er tatsächlich schon zweimal über den Atlantik damit und da wird schon der Eigner mit bei sein und das ist ja auch die Nummer.
Ja, mit bei. Aber
ja, klar, der ist ja große Crew drauf, sind ja viele
Menschen.
Sitzt der
bei. Nur in seinem Chesterfield-Sessel?
Ja, aber...
Oder sagt er auch mal, wo es lang geht?
Der sagt nicht, wo es lang geht. Da hast du ja wirklich Spezialisten, die das natürlich fahren können. Und dann hast du da auch so einen Typen, weißt du, einen Schweden, der dann Projektleiter ist und der das dann auch guckt, dass er alles zusammenhält. Und der fährt jetzt zum dritten Mal, da fahren die mit dem Ding. Aber das ist ja eher so eine Geschichte, wir hatten ja auch schon drüber berichtet, das ist jetzt, glaube ich, das nächste große Ding, dass Ferrari hat doch so einen Monster-Foiler da kurz davor, der auch offshore segelt und der wird viel schneller sein als dieses Boot. Das Ding für die...
Was ist das denn für eine Motivation? Hat Ferrari gesagt, wir bauen jetzt mal ein Segelboot oder hat einer gesagt, ich brauche mal ein Ferrari-Segelboot?
Naja, das ist ja Giovanni Soldini, sagte ja auch noch was. Ne? Der hat ja damals Boris auch mit seinem Maserati, genau, der hat ja auch so einen 70-Fußer Trimaran, mit dem er Rekorde gesegelt ist. Das ist übrigens, das sind ja diese Mod 7, die haben wir letztens schon mal irgendwie drüber geredet. Es sollte ja eigentlich eine Einheitsklasse geben, das ist nachher grandios gescheitert, da gab es mehrere die gebaut wurden, aber nachher hat die Klasse nicht funktioniert. Deshalb sind die alle teilweise unterschiedlich modifiziert in eigener Händen. Und bei diesem Transatlantikrennen, wo ich gerade davon drüber sprach, segeln zwei eben mit. Und die sind eigentlich so, auf dem Papier sollen die so ähnlich schnell sein wie diese Raven, wie der Einrumpfer. Aber ja, die sind jetzt aber schon mal weit davor.
Was sind das eigentlich für Leute, diese ROAC Transat segeln? Weißt du das? Es hört sich jetzt nicht so an, als ob ich mit denen abends in der Kneipe sitze. Also weil wahrscheinlich ich in diese Kneipe nicht reinkäme, in die Liga reinkomme.
Also das sind, glaube ich, schon... Also das ist schon ein
elitäres Volk. Ne?
Ja, es ist jetzt nicht wie ARC oder so, ne? Also die da drüber fahren, wo ja auch teilweise Superjachten mitfahren, so einzelne. Aber das ist jetzt schon eher, da sind ja nicht viele Boote jetzt dabei. Was sagst du, 17, 18, 19?
17 ist, glaube ich.
Ja, wo dann... Aber haben wir ja auch gesehen, aber ist ja auch die Walross dabei, ne? Was sagst du? Vom akademischen. Daraus
ist immer vom akademischen Eisfahren, akademischer Seglerverein.
Genau. Berlin. Und das sind jetzt dann auch welche Vereinsmitglieder, wo es dann das Schiff gibt und die fahren dann darüber. Das ist jetzt nicht eine reine Superjachtveranstaltung, aber der Anteil von Superjachten ist da schon relativ hoch. Da wurde das Schiff auch, diese Raven wurde auch noch verglichen mit so einem anderen 100-Fußer da, einen Swan oder auch 120-Fußer.
Das ist ein Kriterium, da mitzufahren?
Kann jeder mitfahren. Also nicht,
Könntest du auch. Könnte ich auch mit Gisela? Nee.
Ja, stimmt. Das wird eine Bootsgrößengeschichte, wird es da irgendwie geben.
Gisela LV, die Long Version.
Ja, genau.
Gisela 100.
Ja, ich finde es jetzt auch nicht mega spannend, wenn die da immer rüberballern. Auch immer diese beiden Mod 70s. Also jetzt für einen Fan, natürlich ist es spannend, da als Segler wahrscheinlich mal rüberzufahren auf solchen Booten. Aber in diesem Fall ist eben dieses technisch schon. Sehr
krass.
Spannend, wenn du diese Raven siehst und siehst ja diese riesigen, also das sind ja quasi Foils wie beim den America's Cup, die so nach Louvre wird das Louvre-Foil.
Ja, weil es eine bestehende Yacht war. Die Bitte? Ist ja nachgerüstet worden, ne, die Yacht.
Nee, die ist tatsächlich neu gebaut von Baltic.
Ach, die ist neu gebaut für den Foil. Ich dachte, die hätte es schon gegeben. Okay.
Nee, ist wirklich, und deshalb, das funktioniert auch nur, das sieht ja schon relativ. Ich habe sogar geschrieben, ein Wohnboot, also da ist ja dann wirklich Kajüte und da ist auch Eignerkammer, alles, was es so eine super Yacht haben muss.
So eine Urlaubs-Imokka, ne?
Stimmt, genau, ein bisschen größer. Aber das sollte das wohl auch schon sein. Der will ja jetzt nicht irgendwie, das sollte keine Regatta-Yacht sein, ne? Insofern, sag mal, Cruiser-Racer oder wenn überhaupt Racer, eher, also mehr Cruiser als Race und der will da einfach schnell durch die Gegend mitsehen. Und dann klappt ja dieses voll nach Lee aus und wo dann, wie gesagt, auch diese AC-75 Kappa vom America's Cup, die sind ja, die haben ja aber ja nicht mehr einen Kiel. Und das Ding hat aber sogar noch einen Kiel. und hat auch Foils und hat irgendwie Trimklappen hin. Aber das fliegt jetzt nicht komplett aus dem Wasser, sondern das ist so, man nennt das immer so ein Skimming-Mode. Also der hat im Grunde Auftrieb von diesem Lehfoil. Dann, wo du sonst ganz schwere Kielbombe haben müsstest, hast du quasi dieses Lehfoil, das dich in Leh hochdrückt, dass du einfach mehr Segel setzen kannst oder aufrichtende Moment einfach erhöht. Das ist einfach technisch schon eine Entwicklung, wo jetzt der Eigner rein investiert hat und ja, Bock drauf hat. Und ich habe noch gesehen, also das ist ja, kommt auch nicht von ungefähr, also das Designbüro, das das dann realisiert hat, ist glaube ich Boutin oder Boutin, der war auch Designer vom britischen und vom US America's Cup Team. Und die haben dann einfach Wissen darüber, über die ganzen Tools. Und es hat sich, also wo du das im Rechner eben berechnen kannst, wie so ein Boot überhaupt performt und dass das funktioniert. Das ist also schon für Technik interessierte Menschen, wohin sich der Segelsport entwickelt, ist das schon eine große Nummer. Also
ich fand sehr schön im Artikel, ich darf es nochmal zitieren, das ist bisher mein Highlight auch. Muss ich sagen, dieses Jahr. Für die Gewichtsersparnis bei Raven mussten viele innovative Bautechniken für Rumpf, Deck und Innenausstattung zur Anwendung kommen. Jetzt kommt's. So gelang es dem Ingenieurteam, 100 Gramm von jeder Carbonrohrhalterung einzusparen. Genau. Das war alles okay. Die Hydraulikleitung aus Stahl wurden durch leichte Variante ersetzt. Das kostet wahrscheinlich. Richtig. Jetzt kommt's aber. Das Gewicht der Duschtür drastisch reduziert und etwa ein spezieller Bambussitz für die Duschkabine gebaut. Dieses ungewöhnliche Möbelstück wurde aus Carbon gefertigt, aber so geformt und lackiert, dass es wie Bambus aussieht. Das möchte ich zu Hause jetzt auch.
Das ist doch geil, oder?
Kann ich bitte einen Duschsitz haben, der aus Carbon ist und lackiert ist, als ob er aus Bambus ist?
Als ob es so aussieht. Ne? Ja,
ist schon Alter, es ist ein Wahnsinn, ne?
Ja, total. Aber es sagt natürlich, klar, es ist Physik, die kommen nur, das Ding funktioniert nur, wenn das extrem leicht ist halt. Ne? Und,
das frage ich mal Helge auf der Messe.
Ja, kann er doch mal basteln. Helge,
sag mal, ich würde gerne auf Gisela die Duschtür verleichtern und dass ich in der Dusche einen Sitz habe, der zwar aussieht wie Bambus, aber ist das Carbon.
Ja,
ich möchte Gewicht sparen.
Aber da hast du noch, das fand ich auch ganz schön, genau, das Ding wiegt irgendwie 55 Tonnen. Und dann aber diese Swan 128, die da auch mitfährt, also das sag ich mal Standard, auch gerade fertig geworden ist oder noch nicht so alt ist, 136 Tonnen. Also es sind ja im Grunde in diesem Gewichtsersparnis, ja. Da steckt natürlich die ganze Kohle drin, dann kannst du es auch mit dem Freund, also wenn du jetzt an diesen 106, an die Swan-Flügel dran bauen würdest, das wird gar nicht richtig funktionieren. Also insofern ist das schon
was
alles.
Was willst du denn holen von den beiden Schiffchen? Die Swan oder diese
Raven? Ja, natürlich die Raven, das ist schon geil, darüber
nee,
zu
holen. Nee, ich würde die Swan holen. Siehst du, das ist der Unterschied.
Ja, wahrscheinlich ist das der
Unterschied. Ja, dann sitzt du, weißt du sitzt da in deiner Carbon-Klotür, ja. Die aussieht wie Bambus.
Ja.
Das und ich hocke dann da in das Horn und sagst so, ach der Carsten, wann begreift das endlich mal?
Nein.
Ja komm, wir gehen zu Helge und fragen, wie wir das mal machen.
Natürlich.
Ich möchte auch, dass du, ich möchte, ich, Carsten, ich spendiere dir das. Ich mache dir eine Duschtür, die 30% leichter ist für deinen Container.
Ich habe gar keine Duschtür. Ich habe nicht
ja,
mehr.
Aber kannst du einmal drauf haben, ist doch super.
Ach so, fällt mir ein. Ich muss noch meine Lukendeckel, die ich verloren habe beim Kentern, die muss ich noch ersetzen. So, die habe ich immer.
Wann geht denn deine Saison wieder los, deine Contender-Saison?
Ja, ich habe schon, bin gerade ein bisschen, genau, das ist auch mal Düsseldorf, die
steht hier Messe. Bei mir ums Eck, ne, die Karre, ne?
Die steht tatsächlich bei uns in der Tiefgarage hier.
Ach so, okay. Ich dachte, die wäre noch in Kiel. Steht in Kiel gar kein Schiff von dir?
Doch, mein Laser steht da. Der wird nächstes Jahr auch voll. Den habe ich zum Beispiel im September, fahre ich in La Bole Masters Europameisterschaft. Das ist so ein Highlight. Und die WM im Contender ist eben schon direkt nach der Kieler Woche oder Anfang Juli.
Medienblick war das
dann. In Medienblick, genau. Und das ist da, wollen wir deshalb auch vor Ostern schon nach Medienblick, da ist so eine Regatta. Ja, und dann geht es im Grunde. Geht es dann jetzt Schlag auf Schlag dann irgendwie, ne? Aber so nach den Ferien, guck mal, jetzt habe ich gerade schon ein Problem, weil wir sind ja jetzt auch mit den Entdeckern in die erste Liga aufgestiegen.
Ach, habt ihr das angenommen? Das war
ja,
ein
das
Thema, ne?
Scheint jetzt auch so, ich höre es hab noch gar nicht aktuell, ich glaube, die entscheidende Sitzung soll ja auch auf der Boot zum Beispiel sein, das verschoben wurde, weil da habe ich ja kurz erzählt, große Streitigkeiten, wer was. Ich kenne den aktuellen Stand gar nicht, aber zwischendurch dachte ich, nachdem wir da ja ganz gut gesegelt waren ja, auf dem Wannsee, dass das alles nichts wird mit der Liga und da wurde ja gestritten ohne Ende und jetzt scheint es irgendeine Lösung zu geben. die wohl auch tragfähig ist, aber ich glaube, das wird erst dann auf der Messe bei der Versammlung dann entschieden. Naja, zumindest gibt es jetzt schon Termine und das ist natürlich super, weil ich glaube, es sind zwei Events, es sind in Kiel und das andere auf der Alster und beide kann ich eigentlich nicht. Also, weil dann muss ich irgendwie nach Starnberg in Berlin. Also, das ist schon mal irgendwie ärgerlich, weil das einmal ist parallel zur Contender-WM und das andere ist. Naja, muss so ein bisschen Gestückel der Sachen, aber ja, geht dann ab. Ich glaube, am Dümmer geht es irgendwie. Nee, gar nicht Spring Cup.
Hast du hier in der Kieler oder Regatta oder sowas?
Nee.
Aber du segelst mal, er macht mal Trainingsgruppe, ne?
Ja, genau. Da
ich muss mal, ich muss mal Drohnenaufnahmen für
ja, mach das mal.
Segelroboter von dir machen.
Ja, also wir trainieren bestimmt vor der WM, wird gerade.
Kieler Förde wird schwierig, weil wenn du da Lübecker Bucht irgendwie da mal reinfährst, dann kann ich da die Drohne fliegen lassen.
Wieso geht das da nicht?
Du darfst ja darf nur nicht fliegen jetzt hier. Nee, dann denken die sofort in den Drohnen.
Ach so, wegen, weil da Marine.
Bundeswasserstraßen eh nicht, darfst du eh nicht fliegen.
Ach krass, ja, merkt doch keiner. Lässt du ganz tief fliegen.
Ich habe für, das ist jetzt keine Werbung, ist das wirklich so für Sekomar, die Produktvideos gemacht.
Ja.
Und da waren wir auf der Neustadter Messe 2000, weiß ich, als in dem Jahr, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hatten wir uns verabredet, dass wir da drehen. Weil da sind natürlich viele Schiffe und so, da können wir immer rausfahren und so Rettungswesten-Videos machen. Und dann kam dieser blöde Ukraine-Krieg und dann stand da in der Neustädter Bucht so ein Radarschiff und man durfte da nicht mehr fliegen. Da habe ich gesagt, pass auf, ich hatte einen Kameramann mit, dann sage ich, pass auf, dann drehe ich nicht vom Boot aus, sondern nur Drohne. Ich fahre mit meinem Auto Pelzerhaken.
Ja.
Also park da, gehe nach Pelzerhaken. Da sind ja so ein paar Tonnen, da kommst du ran und dann kann ich da fliegen. Ja. So, das wird gehen und dann müsst ihr da rankommen. So, das hat auch alles geklappt und dann war, ich weiß nicht, wer das, was das für ein Schiff war, haben wir einen Mann über Bord und der Eimer hatte irgendwie 2,80 Meter Tiefgang oder sowas. Und ich stand ja mit meiner Drohne und ich hatte zum Glück Funkgeräte eingepackt für alle und so Intercoms. Mhm. Und da hat er gesagt, du, ich komme nicht näher ran, wir müssen das hier machen. Und dann bin ich mit der Drohne losgeflogen und sehe nur im Display, Alter, ich bin 4,2 Kilometer weg von hier mit diesem Ding. Und der Akku war noch 60%. Das heißt, du musst ja wieder zurückfliegen. Übrigens gegen den Wind. Ich bin mit dem Wind hingeflogen. Ich war mitten über dieser Bucht. Wirklich fast 4,5 Kilometer. Dann habe ich diesen Mann über Bord und dann Manöver. Ja. Ist natürlich auch, das braucht ja alles ein bisschen Zeit und Raum. Ich bin da zurückgeflogen zu mir. Ich sehe die Drohne natürlich nicht mehr. Das darf man auch keinem erzählen, weil man muss sie ja eigentlich immer sehen. Aber natürlich, ich habe sie da weit in der Ferne, habe ich sie gesehen noch. Dann habe ich sie wieder zu mir gestellt. Ich bin mit 2% bei mir in der Hand am Strand gelandet. Oh, Schatz. Ja, das ist einfach.
Du bist ein richtiger Profi, musst aufpassen, dass sie sich nicht einziehen, noch irgendwie.
Ich mach das ja
Deutschland zu verteidigen.
Ja, die Russen fragen mich immer.
Ja, aber wenn du da irgendwie durch die Schützengräben, genau, irgendwie, Alter.
Das. Nee, das ist, es wird, ich meine, ich finde es auch, es werden mich jetzt Drohnenpiloten für hassen. Ich finde es gut, dass es reguliert ist, weil es gibt so viele Idioten. Ich habe immer im dänischen Hafen gesessen, dann packte einer seine Phantom 2 aus, die wiegt auch irgendwie 2 Kilo. Und flog so bescheuerte, so ganz schnell in 10 Meter über den Leuten. Und hat Videos gemacht. Übrigens wollte ich hingehen und sagte, deine Videos werden richtig scheiße, wenn du so schnell fährst. Also du siehst nichts auf diesem Video. Das ist total bescheuert, so zu fliegen. Und wenn ich sehe, dass Leute in einer Einflugschneise fliegen und so, ist es halt auch echt,
ja,
echt
gibt's,
dumm.
Gibt's.
Oder irgendwie über Badeanstalten da Fotos machen und so. Es ist halt. Es gibt halt immer Idioten und ich finde es eigentlich ganz gut, dass es reguliert ist. Ich habe auch alle Lizenzen vom Luftfahrtamt und so und Versicherungen und sowas. Also ich pflege das, weil ich immer gut, wenn du es beruflich machst, da musst du auch Slots anfragen und so.
Ja, aber das
können,
du
wir
mal,
können wir mal, ich kann mal Drohnenaufnahmen.
Du kannst machen. Mal als.
Das ist für einen Podcast super, Drohnenaufnahmen.
Du kannst mal als Medienmann da auch dabei so Debo-Rekord mal mitfahren, weil die sind da, der lässt ja auch da bei 45 Knoten das Ding irgendwie raus. Und das ist gefragt. Oder beim Ocean Race, da machst du einfach mal so einen Medienmann.
Ich guck mal grad. Ach, keine Zeit. Ich hab die nächsten Jahre erstmal. Leider keine Zeit.
Ja.
Carsten, wir sehen uns in Düsseldorf.
Ja.
Am Sonntag.
Genau.
Ja, wir sehen bestimmt ganz viele Leute in Düsseldorf. Wie gesagt, nicht vergessen, liebe Hörer, wer einen Uck fotografiert, kriegt ein Buch von mir geschenkt. Das erste Foto von einem Uck, was in Düsseldorf gemacht wurde, kriegt freie Auswahl bei all meinen Büchern.
Da gibt es keine Ucks, glaube ich.
Nee.
Wer weiß.
Meinst du, ne, man weiß es nicht. Da sind so viele innovative,
ja.
Doch, da sind ja alle da. Da
ja, bestimmt natürlich gibt es da Ux, genau, aber es ist geheim, ne?
Oh. Wie Ux aussehen, wir wissen ja, wie die aussehen, ja. Aber ich habe so nie einen richtig.
Ich glaube, die sehen aus wie so ein Haken. Daher kommt vielleicht auch der Name.
Ja, der Engländer würde sagen, es sieht eher aus wie so ein Gentleman's Sausage.
Ja. Heißt das so?
Ja, Gentleman's Sausage, ja, kann man dazu sagen.
Sehr
das
schön.
Sind so Sachen, also sieht aus wie etwas aus Metall, was es eigentlich in Erotikläden gibt.
Sehr gut.
Schöner und Abschluss. Mir jetzt bitte keine Fotos aus Erotik.
Sehr schöner Abschluss, ja.
Carsten, schönen jo. Abend.
Tschüss.
Bis die Tage. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, one community. Boot Düsseldorf. We love water.